Die andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.
ARD und ZDF machen Russland andauernd schlecht. Die Süddeutsche kann man auch nicht mehr lesen. Und X ist die beste Nachrichtenplattform überhaupt. Das sind Sätze, die ich so in etwa beim Vortrag von Markus Krall in Bad Aibling gehört habe. Als Alternativen dienen dann Telegram, X, Auf 1 und Co. Und unter anderem mit diesen Quellen hat sich mein heutiger Gast, der Journalist und Medienmanager Hans Demmel, ausgiebig beschäftigt. Hallo Herr Demmel, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo, schön, mal wieder mit Rosenheim zu tun zu haben.
Ja, wie ist denn überhaupt Ihre Verbindung zu Rosenheim, wenn Sie es nochmal kurz aufdröseln?
Naja, ich habe volontiert beim Oberbayerischen Volksblatt vor eher 50 als 40 Jahren. Und ich habe dort, wenn man so will, das Handwerkszeug gelernt, war dann ja Redakteur und bin dann nach München zum BR gegangen und habe versucht, nebenher ein bisschen zu studieren.
Und Sie haben jetzt vor ein paar Jahren ein Experiment gewagt und sich ein halbes Jahr lang nur über alternative Medien informiert. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden?
So im Gespräch mit Freunden, wenn man ehrlich ist. Ich habe immer schon ein Auge gehabt auf diese Medien rechts, weil ab und zu muss man einfach auch mal schauen, was außerhalb des eigenen Kreises passiert. Zum einen, zum zweiten erinnere ich mich ganz gut an einen der früheren Säulenheiligen des bayerischen Fernsehens, Dagobert Lindlau. Die Älteren kennen ihn vielleicht einfach auch noch. Und den habe ich irgendwann einfach mal getroffen mit der Nationalzeitung in der Hand. Und ich sagte, Dago, was magst du denn da? Und er sagt, das Wichtigste ist, dass du genau weißt, wo die anderen stehen und wo die Demokratie nicht wollen, aber letztlich stehen. Das war so bei mir auch die Initialzündung. Das Buch ist eigentlich entstanden aus Gesprächen und es war eher gedacht für eine längere Zeitungsreportage, so 10, 15, 20 Seiten vielleicht und für einen Beobachtungszeitraum von 4 Wochen. Da ich einen Gegenpart brauchte, habe ich meinen alten Freund Friedrich Küppersbusch gefragt und der wiederum sagte, komm, lass uns ein Buch draus machen. Ich rede mit meiner Agentin und dann habe ich auch ein längeres Gespräch mit seiner Literaturagentin gehabt. Die fand die Idee ganz toll und sagte aber zum Schluss etwas, was mich fürchterlich erschreckt hat, weil sie sagte, naja, wenn Sie das 4 Wochen machen, wird es ein dünnes Buch. Wenn wir ein Buch draus machen wollen, glauben Sie mir, müssen Sie das ein halbes Jahr machen und schon war ich in der Falle. Was habe ich gemacht? Lassen Sie mich vielleicht so ein bisschen erzählen, welches so die Anfangsdaten waren. Ich habe angefangen mit 5 Publikationen. Das ist jetzt vielleicht mal von Mitte rechts bis weit rechts. Das Ganze zum damaligen Stand. Zwar deutlich, aber nur am wenigsten rechts war Tichys Einblick. Das ist ein Printmagazin laut Eigenbeschreibung für alle, die Nase voll haben vom bevormundenden Mainstream-Journalismus. Roland Tichy, der Macher, ist ein Vollprofi, ist jemand, den ich seit vielen Jahren gut kenne und lange Jahre wirklich sehr geschätzt hat. Und der hat, nachdem er als Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche aufhören musste, wie auch immer, sich persönlich eine Marktlücke gesucht und die auch gefunden. Seine eigene Beschreibung ist liberal-konservativ, aber offen gestanden, liberal ist da gar nichts mehr. Das ist das Blatt, also die Printausgabe und die ganzen Digitalausgaben, das ist zutiefst reaktionär und bewegt sich immer weiter nach rechts außen. Dann kamen die sogenannten MM-News, die heute vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich sind wie damals zur Zeit der Recherche fürs Buch. Auch hier eine Parallele zu Tichy. Auch hier ist der Macher ein Profi, der aus dem Wirtschaftsbereich kommt. Übrigens auch jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Und damals in dieser Zeit gab es absurde Kritik. Man kann die Corona-Politik und muss sie, glaube ich, vielleicht auch kritisch hinterfragen an der einen oder anderen Stelle, aber das war damals absurd und es ging bis zum Leugnen des Krankheitsbildes. Und was natürlich auch dazu kommt bei MM News, ist eine radikale Ablehnung der Klimapolitik, das heißt ein Leugnen des Klimawandels. Das Verrückteste, wenn man so will, oder die Verrückteste will ich nicht sagen, aber die schwierigste Person, um die es ging, ist KenFM, was es damals noch gab. Offen gestanden habe ich jetzt ein bisschen den Anschluss verloren, weil sich der Macher Ken Jebsen auf Telegram zurückgezogen hat. Auch ein ehemals anerkannter Journalist, Moderator, für eine wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreiche Radiosendung beim SFB, also dem Vorgänger des RBB, ins Berlin. Und was er auf dem Kanal veröffentlicht hat, man muss dazu sagen, das ist zum Teil wirklich wirr. Also da gab es schon mal einen Aufruf zur Anführungszeichen Stiftung Aufarbeitung des Corona-Schreckensregimes, Abführungszeichen. Also Schreckensregime ist schon ein deutliches Wort für, um ehrlich zu sein, die Corona-Politik der Bundesregierung. Und es gab damals ein Video, und das ist wahrscheinlich bis heute noch das am meisten veröffentlichte, mit locker 3 Millionen Abrufen, das ausgesagt hat, dass, einmal tief durchschnaufen, die Stiftung von Bill und Melinda Gates die Corona-Epidemie ausgelöst haben, um über ein anschließendes Impfprogramm die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, das ist so die eine Stelle, wo man einfach nochmal wirklich durchschnauft. Und dann kommen noch zwei Blätter, die wichtig sind und die auch heute noch wichtig sind. Das ist die Junge Freiheit. Die finden Sie auch oft noch am Zeitungskiosk. Es gibt ab und zu auch mal den ein oder anderen eher sehr konservativen Politiker, im Wesentlichen aus Unionskreisen, die dort mal Interviews. Die geben optisch, schaut es aus, wie das, was Sie als normale, als seriöse Zeitung bezeichnen würde. Es ist auch die älteste von all diesen Publikationen. Es ist entstanden aus einer Schüler- und Studentenzeitung heraus. 1990 wurde der Verlag gegründet und das Blatt wurde damals und wird auch heute noch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und dann gibt's noch Kompakt. Das ist so etwas wie eine Wundertüte verquerer rechter Gedanken. Neben Tichys Einblick im Moment wohl die einflussreichste rechte Publikation, ist am Kiosk ab und an noch erhältlich, aber es gibt auch ein paar dieser Grossisten in dem Bereich, die das Blatt gar nicht mehr im Angebot haben. Als Herausgeber fungiert Jürgen Elsässer, der war in den 60er Jahren einfach der einflussreichsten linken Publizisten. Mittlerweile hat er sich massiv nach rechts entwickelt. Das ist eine wirklich, wirklich schillernde Figur. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Bild, als Jürgen Elsässer in der Tagesschau und in diversen Nachrichtensendungen im Bademantel aus seinem Haus kam, weil es eine von Nancy Faeser angeordnete Hausdurchsuchung gab. Warum erzähle ich diese Bademantelgeschichte? Weil es im Kompakt-Shop für 149,90 Euro diesen Elsässer-Bademantel zu kaufen gab. Also ist eine wirklich illustre Figur, wo man auch nicht mehr so richtig weiß, wo er sich eigentlich hinbewegt. Er ist einer der großen journalistischen Propagandisten der AfD und garantiert des rechten Flügels des AfD. Es gab am Wochenende jetzt die 15-Jahr-Feier für Kompakt. Da ist dann auch Bernd Höcke aufgetreten und dann kommt das alles nochmal zusammen. Und in der Folge, um die lange Antwort kurz zu machen, habe ich mir über diverse Hinweise oder Anzeigen in unterschiedlichen Webseiten einmal informiert, da stolpert ja mal schnell durch, also der ein oder andere Algorithmus hilft einem da auch weiter, wenn man das will. Da gab es Netzangebote mit 37 Followern, aber es gab auch welche, die tausende Follower einfach letztlich hatten. Mit Journalismus hat das alles nichts zu tun.
Ja, Sie haben es jetzt schon angekündigt, da ist ein Buch draus geworden aus diesem Experiment. Das heißt Anderswelt. Wie anders war denn diese Welt, wo Sie da unterwegs waren?
Ja, sie war völlig anders und ich muss an der Stelle noch dazu sagen, ich habe an dem Ende des Gesprächs mit unserer Agentin tief geschnauft und habe aber auch versprochen, mich in diesen 6 Monaten nirgends anders zu informieren und habe mich daran auch gehalten. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man nach Hause kommt, die Tagesschau läuft, dass man da mal eine Minute mitkriegt oder dass man mal eine Bildzeitung oder die sonstige Headline mitbekommen. Aber ich habe mich sehr brav eigentlich an diese Vorgabe gehalten. Was macht so ein Experiment? Denkt man dann irgendwann einfach mal anders? Und ich würde gern an der Stelle mit einem glasklaren Ja oder Nein antworten. Aber ich fürchte, ich darf mir es nicht so leicht machen. Also keine Angst, bin Demokrat geblieben und ich wähle auch immer noch dieselbe Partei, die ich immer gewählt habe. Aber lassen Sie mich eins vorausschicken, wir haben ja da vorher schon drüber gesprochen. Wenn man die Schülerzeitungszeit mitrechnet, bin ich mehr als 50 Jahre im Journalistischen aktiv und habe in den unterschiedlichsten Funktionen eigentlich immer versucht, das Gleiche zu machen, berichten, was ist, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe mich nie als politischer Influencer oder sowas verstanden. Und es hat bei mir, wenn man auf diese sogenannten alternativen Medien zurückkommt, wirklich, wirklich Zeit gebraucht, um mich von dem Einfluss zu lösen. Es hat auch, wenn man so will, die ein oder andere Frage nach dem, was wir als Journalisten machen. Recherchieren wir präzise genug? Recherchieren wir genauso? Recherchieren wir ausreichend? Halten wir eigene Vorurteile, die es gibt, einfach letztlich zurück? Und es hat mir an der einen oder anderen Stelle schon einfach letztlich beigebracht, noch genauer zu schauen. Also nutze eine Vielzahl von Medien, logischerweise sehr viel NTV, weil die da mal lange Jahre sehr intensiv waren, öffentlich-rechtliche Nachrichten, die Zeit, ein Spiegel, die SZ, die FAZ. Das Oberbayerische Volksblatt, muss ich dazu sagen, nutze ich gerne, wenn ich in der Gegend bin, weil dann kaufe ich mir immer jeden Tag eins am Bahnhofskiosk, aber ansonsten das ganze Jahr aber natürlich nicht mehr. Aber ich schaue da noch genauer hin, um mich von dem Einfluss, dem Denken, auch der Verwirrung aus diesen alternativen Medien herauszukommen. Das hat locker mal ein Jahr gedauert. Und man muss einfach jetzt im Gegensatz zum normalen Konsumenten dieser Medien, der sie als Alternative oder als Abstand von dem, was er sonst so hat, unterscheidet, ist, ich habe einen Schutzwall aus Wissen durch einen Job und aus Erfahrung. Wer diesen Schutzwall nicht hat, der kann in dieser Welt schnell verloren gehen.
Das heißt also, die Gefahr besteht schon, dass wenn man sich nur noch darüber informiert, dass man auch ein bisschen den Blick nach links und rechts verliert. Und
den auch Blick nach rechts nicht, also der wird verstärkt.
Den Blick in die anderen Richtungen, sagen wir es mal so, verliert.
Ja, also die Gefahr ist da. Das ist zum einen, weil man natürlich, wenn man schon, ich sage jetzt mal so leicht, rechte Vorurteile hat oder wenn man zu einer großen Unzufriedenheit mit der Politik neigt. Also bei mir war es ja damals halt die Corona-Phase, wo es eine Menge Unzufriedenheit gab. Wenn man unzufrieden damit ist, dass ein Parteien vor der Wahl was versprechen, was sie am Ende einfach letztlich nicht einhalten, was ja relativ häufig vorkommt. Wenn man dann mal anfängt zu zögern, dann kommt man in eine Welt, die gesamte etablierte Politik als falsch betrachtet, dann kommt man in eine Welt, die man vielleicht klassifizieren kann als den wirklich rechten Teil der AfD. Und alle Algorithmen im Netz führen sie weiter und immer tiefer in diese Welt. Und sie bekommen etwas, was wir eigentlich alle wollen, nämlich die Bestätigung der eigenen Vorurteile. Und wenn man Vorurteile gegen die Bundesregierung hat, gegen die Landesregierungen, wie auch immer, man bekommt sie verstetigt und bestätigt und der Algorithmus zieht einen immer tiefer in diese Welt.
Haben Sie das dann auch gemerkt, dass da dann irgendwann so ein Gruppengefühl entsteht, dass man sich denkt, ach ja, endlich sagt's mal jemand hier in der Zeitung, das, was die Leute hören wollen und das sagt ja von den anderen keiner mehr und dieses, da wird was gesagt, was die anderen gar nicht mehr sagen dürfen oder wollen oder je nachdem.
Ich kann das Gruppengefühl und den Begriff nachvollziehen. Um ehrlich zu sein, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, ich bin gegen dieses Gruppengefühl einfach geschützt, weil ich natürlich eine ganze Menge dieser Nachrichten hinterfragen kann. Wer diesen Background nicht hat, ist in der Tat einfach letztlich sehr, sehr, sehr stark gefährdet. Es ist schon also, dass man dann plötzlich Freunde findet und man stellt halt fest, mit dieser Meinung ist man nicht alleine. Wir alle, glaube ich, haben den Eindruck, dass man in vielen Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten am Kaffeetisch, im Wirtshaus, wo auch immer, mittlerweile nicht mehr so ganz offen zu seiner Meinung stehen will. Man will sie dann auch nicht streiten. Man will aber auch nicht an der einen oder anderen Stelle hören oder sehen, dass Menschen, die man kennt, plötzlich abgleiten. Und ich habe ab und zu so Momente, wenn sie da mal im Restaurant oder sowas sitzen und da sitzen dann so 60, 70, 80 Leute, dann schaue ich rum und denke mir, da sind jetzt locker mal 10, 15 AfD-Wähler hier im Raum. Und das führt dann zum großen Erschrecken.
Jetzt haben wir ja in der Aufzählung, die Sie am Anfang gemacht haben, von den Produkten, die Sie konsumiert haben, schon gemerkt, dass da viele Journalisten dabei sind, die das publizieren. Wie kann man sich das erklären, dass Journalisten, die vorher bei den, sag ich mal, traditionellen Medien waren, dann in diese Ecke, sag ich mal, gehen?
Also Journalisten sind per se auch keine besseren Menschen und sind von allen Gefahren, die es auf der Welt gibt, nicht durch ihren Beruf gefeit. Ab und zu denkt man schon, also Journalisten, die im Bereich der Politik oder Wirtschaft unterwegs sind, die sollten ein bisschen ein höheres Unterscheidungsvermögen haben. Die Frage lässt sich wahrscheinlich nicht ganz schlüssig beantworten. Meine Erfahrung ist, dass viele der, die dort unterwegs sind, einfach abgeglitten sind aus dem Wirtschaftsjournalismus. Michael Ross, den wir ja auch erwähnt haben, war sogar mal bei mir in der Redaktion und ein ganz ordentlicher Mitarbeiter. Aber da gibt es sowas wie Enttäuschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das Suchen nach einer Marktlücke. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es halt gefährlich. Ich war beim Launch von Tichys Einblick und muss gestehen, ich habe dann auch gerne ein Jahresabonnement bestellt. Nicht, weil ich von der Idee so überzeugt war, sondern weil ich einfach, wie Roland Tichy das damals verkauft hat, einfach eine neue Form von Journalismus unterstützen wollte. Und dieses Blatt ist den Zeitläufen folgend, möglicherweise hatte die Corona-Phase auch was ausgemacht, immer weiter nach rechts einfach abgeglitten. Und möglicherweise hat das mit Märkten zu tun, das hat mit Erscheinungen zu tun, das hat auch damit zu tun, in welchem Umfeld man sich einfach letztlich auch bewegt. Also Leute wie Herr Maaßen werden da reihenweise einfach letztlich interviewt und da gibt es dann immer so einen gegenseitigen Einfluss, wen sie sich als Macher eines solchen Platzes in dieser Bubble bewegen.
Jetzt sind da viele Journalisten dabei. Wie viel echter Journalismus steckt aber in diesen Produkten? Ist es wirklich Journalismus, der ausgewogen ist, oder sind es Meinungen und Ansichten von Einzelpersonen?
Wenn man es wirklich qualifizieren will, und ich tue mir da so ein bisschen schwer, das hört man vielleicht auch, 10% Journalismus, 90% Meinung, vor allem durch Weglassen. Ich hatte mal das Vergnügen mit Herrn Reichel auf einer Podiumsdiskussion zu sein. Und da hat sich dieser Trick sehr schnell gezeigt. Wir waren vorher ein paar Sätze wechseln und Reichel hat auf die Bundesbahn geschöpft. Das tun alle gern. Und ich habe gesagt, also meine Erfahrungen mit der Bundesbahn sind gar nicht so schlecht. Das liegt auch daran, dass ich im Wesentlichen die besseren Strecken, die Renommierstrecken fahren, also Köln-Frankfurt, Köln-Stuttgart und Köln-Berlin funktioniert letztlich auch so ganz gut. Ich habe da nur einfach letztlich eine Teilaufzeichnung und eine Teilvorstellung. Oder geht das offizielle Gespräch da auf der Bühne los und Reichel sagt, naja, der Demel, mein Gott, der gehört zu den wenigen Naiven, die Bundesbahn für pünktlich halten. Bei mir war es dann einfach so, die Antwort war relativ klar, zu sagen, lieber Herr Reichel, das ist Ihr Prinzip. Sie erzählen den Teil dessen, was ins Vorurteil passt, was Sie hören wollen, und streichen den Teil der Wahrheit weg, der eben nicht in Ihr Vorurteil passt. Und demzufolge tricksen Sie einfach mit Fakten. Es sind auch Macher, die sie gerne selbst einfach letztlich bestätigen wollen. Also Julian Reichel und Nios ist ja in der Vergangenheit einfach letztlich dazugekommen. Ich werde das Wort Journalismus immer, definiert sie eh schwer. Was sie in diesen rechten Medien erleben, ist sowas wie Empörungsjournalismus. Und in den meisten Fällen ist es wirklich billig, populistisch und es geht darum, Vorurteile zu verstärken. Damit natürlich auch wieder Abonnenten, von denen Sie vorher auch gesprochen haben, einfach zu erzeugen. Es geht nicht um recherchegestützte Information. Es geht um das, ja, Erzeugen von Empörung, das Erzeugen von Wut.
Was ja dann auch immer wieder fällt, wenn es um solche Medien geht, ist der Begriff Verschwörungstheorien. Sie haben es jetzt vorher schon mit Bill Gates angesprochen, der ist da ja auch ganz oft bei Telegram Thema. Wie viel haben Sie davon erlebt an oder gelesen?
Also eigentlich ununterbrochen oder so. Ich würde so weit gehen, dass es keine Verschwörungstheorie gibt, die Sie dort einfach schlichtweg nicht finden. Also in meiner Phase und immer noch in der weiteren Beobachtung ist es Corona, dann ganz wichtig, die Erzählung vom Deep State, den wir alle nicht kennen, der aber aus irgendeinem Untergrund heraus, wie er immer die Spitzenpolitik beherrschte, damals eine der großen Angriffsflächen war vor der Scheidung immer wieder Bill und Melinda Gates, die auf unterschiedliche Weise nach der Weltherrschaft streben. Sie finden keine Verschwörungstheorie und sei sie noch so unsinnig, die in diesen Blättern nicht auftaucht.
Jetzt ist ja Ihr Selbstversuch schon ein bisschen länger her. Schauen Sie denn immer noch ab und zu in diese Medien rein? Oder sagen Sie, jetzt hat es mir gereicht, das halbe Jahr, und jetzt mag ich nicht mehr?
Nee, ich habe ja vorher schon immer mal wieder einfach reingeguckt, weil ich glaube, dass man für uns so ein bisschen eine Ahnung hat und haben sollte, was auf dieser Welt und was auf dieser Welt politisch passiert. Und was wir ja sehen, ist ein massiver Trend nach rechts zur AfD. Und Sie müssen sich natürlich schon fragen, wo kommt der her? Und von regelmäßigen Lesen etablierter, klassischer, irgendwie so zwischen ein bisschen konservativ wie ein bisschen links etablierter Blätter kommt sie einfach letztlich nicht hin. Ich habe mir aber auch immer die Frage gestellt und stelle mir immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die dort unterwegs sind? Wie kommt dieser Hang nach rechts? Es ist sicherlich auch Teil einer gesamtgesellschaftspolitischen Entwicklung, aber was ist sonst eigentlich mit diesen Menschen passiert, die ihre ursprüngliche Orientierung verloren haben? Ist es Machtbewusstsein? Ist es Einfluss? Ist es die Suche nach Anerkennung, die Suche nach Schulterklopfen, die wir ja als Menschen, glaube ich, alle einfach letztlich haben? Und was wird da verstärkt?
Sind Sie da fündig geworden?
Nicht wirklich. Also eine finale Antwort bekomme ich auch nicht hin.
Sie haben jetzt schon öfter die AfD angesprochen. Würden Sie sagen, gibt es noch andere Parteien, die davon profitieren?
Ja, es ist sicherlich im Wesentlichen die AfD, die beispielsweise von Kompakt und von Jürgen Jesus direkt unterstützt wird. Das ist also eine Gemengelage der ein oder anderen Freien Wählergruppe. Es ist möglicherweise, wenn Sie so wollen, der konservative Rand der Union. Aber eindeutiger Nutznießer ist die AfD, und in Bayern bin ich mir ziemlich sicher auch die Freien Wähler.
Wie ist es mit der Basis? Weil die ist ja gerade zu dieser Corona-Zeit, wo dann auch viele unzufrieden und auch, also die ist ja eigentlich aus dieser Unzufriedenheit heraus erst entstanden. Die dürfte ja da wahrscheinlich auch davon profitieren, oder?
Gehört sicherlich auch dazu, hat aber bundesweit natürlich eine relativ geringe Rolle. Ich glaube auch, dass es den einen oder anderen gibt, immer noch, der Berührungsängste mit der AfD und vor allem dem rechten Flügel der AfD einfach letztlich hat, der aber von den etablierten Parteien, wenn man so Spektrum anschaut, wahrscheinlich eher von der Union, aber auch massiv von der SPD einfach letztlich enttäuscht ist. Das führt dann einfach richtig dazu, dass man Alternativen sucht, und dann ist diese berühmte Alternative für Deutschland natürlich die man dann schon gerne mal wählt. Auch um den etablierten Parteien aufzuzeigen, wir sind nicht zufrieden mit euch.
Wir haben es jetzt rausgehört, es ist viel Unzufriedenheit mit dem Journalismus, mit der Politik. Glauben Sie, es gibt eine Möglichkeit, diese Personen, die sich wirklich nur noch über diese Medien informieren, zurückzuholen, wenn man denn so will?
Das würde ich gern mit einem Ja beantworten. Ich fürchte aber, das ist eher ein Nein. Das ist extrem schwierig, jemand von diesen Medien erstmal wieder wegzubekommen. Das ist einfach richtig erwiesen. Also dieses in Anführungszeichen zurückholen in eine demokratische Kommunikationskultur ist bei den meisten, die sich entfernt haben, einfach nicht machbar. Ich habe einen guten Freund, dessen Bruder wiederum nach rechts abgedriftet ist, die Chance oder in die verschwörungstheoretische Szene abgedriftet ist. Der versucht seit Jahren, den zurückzuholen. Das ist ein sehr, 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 sehr langer, sehr, sehr schwieriger, sehr aufwendiger Prozess. Wer da mal in dieser Bubble drin ist, ist schon sehr gefangen.
wäre dann ein Verbot von solchen Publikationen, wie es ja auch schon im Raum stand, überhaupt ein Weg? Weil wahrscheinlich ploppt dann irgendwo anders wieder was Neues auf, oder?
Also irgendwie können Sie missliebige Meinungen nicht verbieten. Die Meinungen werden sich letztlich nicht ändern. Also Nancy Faeser hat es ja versucht mit Kompakte und ist an dem hohen Anspruch der Meinungsfreiheit in diesem Land am Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Ich bin im Prinzip wirklich eher gegen Verbote, aber für Aufklärung, für Wissen, für ein Wissen, wie gefährlich diese Blätter, diese Websites dann wirklich sind. Und Politiker zum Beispiel, die sich und ihre Aufgabe ernst nehmen, dürfen solchen Blättern keine Interviews geben. Und man muss damit leben, man muss sie aber auch nicht verkaufen wollen. Das heißt also, jeder Kioskbesitzer muss sich einfach mal die Frage stellen, bin ich eigentlich diesen Dreck bei mir in der Auslage haben? Und da gibt's viele, viele, viele kleine Schritte unterhalb einer Verbotsebene, die man tun kann. Mühselig, kleinteilig, aber so das große Verbotsschwert wird wahrscheinlich nichts bringen, weil es neue Kanäle gibt. Also sie verbieten ja immer die junge Freiheit und dann nennen sie Freiheit für Junge und taucht in einem anderen Format einfach schließlich wieder auf und alles geht von vorn los. Mit einem Verbot bestätigen sie eigentlich eher noch die Positionen der Follower, der Anhänger, als dass sie was bewirken.
Ja, weil man liest und hört ja dann doch oft, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Was aber dann in Foren gesagt wird, in denen wirklich alles gesagt werden kann und darf anscheinend.
Ja. Also ich glaube, man darf heute alles sagen, man muss halt mit Widerspruch rechnen oder so. Das, was wir vorher schon gesagt haben, ist, es gibt ein Problem in der deutschen Diskussionskultur von allen Seiten. Offen gestanden, ich würde an einem Tisch mit 6, 8, 10 Leuten auch nicht mit einem AfDler, und bei der Zahl ist ja wahrscheinlich schon einer dabei, einfach ins Gespräch und in Streit kommen, weil es mir einfach auch zu mühselig wäre. Ich will das persönlich nicht. Auf der anderen Seite, als politisch denkender Mensch, muss ich sagen, man muss diesen Weg gehen. Es gibt ein paar eindeutig verbotene Blätter, es gibt eindeutig verbotene Äußerungen in diesem Land, überhaupt keine Frage. Das ist alles richtig. Jede Form von Antisemitismus in diesem Land muss bekämpft werden, wie auch immer, mit Diskussionen, aber auch mit Gerichtsurteilen. Aber mit diesen Blättern muss man leben, man muss sie nur nicht unterstützen. Nicht verkaufen, nicht weiter verbreiten. Und man muss sich vor allem als User dessen gegenwärtig sein, dass dieses Netz einen immer, immer tiefer reinzieht und dass das einfach als sicherlich das Prinzip von Publikationen wie X ist oder so. Also mir geht es selbst so bei Facebook, ich interessiere mich für alte Autos und ich habe irgendwann mal dreimal hintereinander, ich gestehe es jetzt, Videos mit dem Teddybären geklickt. Was bekommen jetzt da und alte Autos und Teddybären?
Ja, das zeigt ganz gut, wie der Algorithmus dann funktioniert, gell? Also das ist schon spannend. Das heißt, eigentlich müsste unser Ziel jetzt sein, auch Menschen, wenn sie andere Meinungen haben, mit denen weiter in Diskurs gehen. Das hatte ich jetzt schon in meiner letzten Podcast-Folge. Da war das so ein bisschen das Thema, wie man mit den Personen, die vielleicht ganz anderer Meinung sind, wieder in Diskurs kommt. Ja,
ja, es ist mühselig. Es ist einfach schlichtweg mühselig und schnelle Erfolge gibt es da nicht. Es ist ein extrem anstrengender Weg. Es ist ein Weg, der auch nicht immer gut geht. Aber ich glaube, man muss es tun. Ich glaube, man muss aufklären oder so. Also ich habe dann ein halbes Jahr gelitten beim Lesen dieser Dinge und dann haben wir ein Vierteljahr gelitten beim Schreiben des Buchs. Ich hatte anschließend 50, 60 Lesungen und Diskussionsveranstaltungen zu dem Thema. Da war kaum jemand dabei, der aus dieser Ecke kommt, sondern das waren eher immer mit Menschen geredet, die so derselben Meinung waren oder so. Und ich fand es immer und immer und immer wieder enttäuschend, dass es einfach nicht zu einer großen Auseinandersetzung kam, dass mich auch kaum jemand mal wirklich ernsthaft attackiert haben. Die fanden das Buch alles ganz toll und fanden alles ganz toll, was ich da so gemacht habe. Aber ich hätte gerne andere Diskussionen ab und an einfach letztlich auch gehabt. Und ich glaube, man muss da schon aufpassen, auf der gesellschaftspolitischen Seite, dass es nicht auseinanderkraft. Man muss sich aber auch auf der politischen Seite darüber im Klaren sein, wir in der etablierten Politik dürfen einfach nicht dauernd im Wahlkampf was versprechen, dann im Anschluss einfach letztlich auch das Gegenteil machen. Es ist für eine Partei wirklich schwierig, im Wahlkampf zu sagen, also wisst ihr was, wir haben das, das und das Problem in diesem Land, wir müssen aber mehr Geld für Rüstung ausgeben, was ja unbestritten weitestgehend ist, und es wird möglicherweise Steuererhöhungen nach sich ziehen. Das ist nicht richtig gut für den Wähler an der Wahlurne. Aber ich glaube, wenn die Politik insgesamt, und das sind alle großen etablierten Parteien, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger versprechen würde, würde auch helfen.
Dann geben wir das denen doch mal so als Ratschlag mit. Vielleicht hört es ja der ein oder andere.
Ja, ich glaube nicht, dass mein Lauscher da braucht, und ich glaube, dass der ein oder andere Klügere in dieser Branche, in der Politik, schon auch drüber nachdenkt. Man kann es nur hoffen.
Vielen Dank, Herr Demmel, dass Sie heute dabei waren und ein bisschen erzählt haben aus Ihrem Ausflug in die Anderswelt.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und wirklich schöne Grüße nach Rosenheim.
Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.